Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Mit einer Reichweite von 15,6 Millionen der Nummer 1 Podcast. Heute live aus Düsseldorf mit dem radikalsten Karrieremove im internationalen Fußball. Mein Gast, Nationalspieler, Champions League und jetzt Teil der teuersten Liga der Welt. Saudi-Arabien. Die Liga von Cristiano Ronaldo. Jahresgehälter jenseits von 200 Millionen Euro. Jetzt hier mit seinem ersten Interview nach dem spektakulären Wechsel. Der Fußballstar Julian Weigel.
Julian Weigel. Weigel strike, what a finish. That's his first goal for Al-Hadsir. And what a way to score it.
Die ganze Welt, als Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien gewechselt ist, das eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen hat. Natürlich ist er das Gesicht der Liga, das ist klar.
21 Millionen Euro würdest du verdienen, netto.
Ich habe einen Top-Vertrag dort unterschrieben. Es ist so, dass das Geld, was auf deinem Vertrag draufsteht, dann auch so auf deinem Konto ankommt. Keine Steuerabzüge, das gibt's dort einfach nicht.
Was war der Grund, dass du dann gegangen bist als Kapitän nach 3 Jahren Borussia Mönchengladbach und kein großes Interview gegeben hast und jetzt hier das erste Mal sprichst?
So ein Horror-Szenario war, wir sind im Pokal ausgeschieden gegen einen Drittligisten, was natürlich nicht passieren darf, aber dann musst du da Richtung Kurve gehen, als Kapitän voraus natürlich, dann sind da alle maskiert und lassen halt alles raus. Da wird dann schon auch deine Familie, deine Kinder mit beleidigt.
Ist das bei dir dann auch so gewesen, dass es so diesen Moment gab, wo du nach Hause gekommen bist und gesagt hast, hey, sorry, das war's, ich muss hier weg, ich will hier weg?
Ja, 100%. Es gab den Moment, wo ich zu meiner Frau gesagt habe, ich will nicht mehr. Für was muss ich mir jetzt von irgendeinem betrunkenen Fan im Fanblock jetzt meine Familie beleidigen lassen? Für was? Und da habe ich mir damals dann auch Hilfe geholt, weil ich echt an einem tiefen Punkt war, wo ich auch in meinem Leben noch nicht war. Es ist halt in Deutschland schon auch viel, das gerne draufgehauen wird, wenn jemand schon irgendwie ein bisschen am Boden liegt.
Ich freue mich jetzt schon auf euer Feedback, Freunde. Schreibt mir gleich in die Kommentare, wer bitte würde sich das trauen, für einen Jobwechsel so weit zu gehen, wie es Julian Weigel macht. Vom europäischen Topfußball in das aktuell aggressivste Sportbusiness-Projekt der Welt, Saudi-Arabien. Es zieht Weltstars mit seinem Geldstaubsauger an wie kein anderes Land. Ziel: Werbung für die WM 2034. Für Julian das größte Abenteuer seines Lebens. Nach Borussia Dortmund, Benfica Lissabon und Borussia Mönchengladbach. Jetzt nimmt er uns mit in seine neue Welt. Wir haben uns dafür im Steigenberger in Düsseldorf getroffen. Wir haben gleich für eine Doppelfolge eingecheckt. Heute Teil 1, wie das Business in Saudi-Arabien wirklich funktioniert. Morgen dann Teil 2, die persönliche Seite. Was dieser Karrierestep auch für seine Familie bedeutet. Gerade jetzt in Zeiten von Krieg und Krise. Jetzt in Tomorrow und als Tomorrow-Video-Podcast auf YouTube. Und Volltreffer natürlich, wenn du Tomorrow abonnierst. Das kostet dich nichts, aber es bringt dir Zugang zu den spannendsten Persönlichkeiten und gibt dir jede Woche Learnings mit für dein Business und für deine Karriere. Any fool can make a rule. Wie heißt es doch so schön, Regeln aufstellen kann jeder, aber wir sind hier, um die Regeln zu brechen, den Status quo zu hinterfragen und Gamechangern eine Bühne zu geben. Bei Tomorrow und natürlich bei Cupra, meinem Partner hier seit 4 Jahren. Shoutout an dieser Stelle für den Mut und die Kreativität, denn Cupra, ohnehin schon die schnellst wachsende Automarke in Europa, hat die etablierte Autoindustrie mal wieder nach allen Regeln der Kunst gechallenged. Grenzen überwinden bedeutet eben, keine Ruhe zu geben, bis etwas gefunden ist, was besser ist als all das, was alle anderen machen. Leidenschaftliches Design, Performance, Elektrifizierung, warum nicht? Warum nicht all in one? And here We Go, die große Premiere der Cupra Tavascan. Der erste vollelektrische SUV. Jetzt kommt er endlich auf die Straße. Also, steigen wir ein. Der Cupra Tavascan und Tomorrow. Mobilität und Inspiration für morgen. Hey Jule, welcome back bei Tomorrow.
Hi, ich freue mich hier zu sein.
Mit dir muss ich sagen, ist es immer das Krasseste. Unseren ersten Podcast haben wir gemacht, da warst du in Lissabon und jetzt bitte Saudi-Arabien.
Ja, und ich kann mich noch gut erinnern, in Lissabon, da saß ich immer im Schrank, wenn du das noch weißt, weil da irgendwie die beste Tonspur war, es war noch alles remote und ja, jetzt sieht's hier ganz anders aus, auch bei dir.
Absolut ganz anders. Wir sind hier in Düsseldorf im Steigenberger Icon Park Hotel, Königsallee Nummer 1. Und Jule, wenn du kommst aus Saudi-Arabien, müssen wir uns was einfallen lassen. Ist es hier auch gleich die krasseste Suite, die wir für dich haben? Die Königsallee Suite.
Ihr habt euch nicht lumpen lassen. Also ich fühle mich wohl hier. Sieht gut aus.
Aber ich hätte mir natürlich ein bisschen einen besseren Anlass für dich gewünscht, dass wir uns wiedersehen, weil du bist verletzt. Du bist hier aus verletzungsbedingten Gründen.
Ja, genau. Ich habe mir in einem Spiel Bauchmuskel gerissen und bin dann jetzt hier nach Deutschland nochmal geflogen, um das von dem Nationalmannschaftsarzt auch mit abchecken zu lassen. Ich bin da schon so jemand, ich will dann auch wissen, was habe ich genau für eine Verletzung. Es gibt ja dann auch teilweise verschiedene Punkte, wie man das behandeln kann. Und das war mir dann schon recht, das auch in meiner Sprache nochmal abklären zu lassen. Und ja, so spontan, wie du dann mir geschrieben hast, hat das jetzt genau gepasst.
Ja, für uns natürlich wirklich ein tolles Timing und natürlich große Ehre, weil das Besondere ist ja bei dir, Jule, dass du so wenig Interviews gibst und du bist von Borussia Mönchengladbach nach Saudi-Arabien gewechselt, für viele super überraschend und du bist in dieses Fußballschlaraffenland gegangen, wo alle großen Stars gerade hingehen, Cristiano Ronaldo ist da, Neymar ist da, Kingsley Coman ist da und du bist da, aber ganz witzig, jetzt bist du verletzt und kommst nach Düsseldorf.
Ja, einfach so, weil man die Verbindung noch hat hierher, weil ich hier ärztlich noch ganz gut vernetzt war und weil die Familie auch gerne dann hierher gekommen ist und deswegen war das so der Zufall in Düsseldorf jetzt zu sein. Ja.
Okay. Aber hey, lass uns bitte mal in dein Business springen. Saudi-Arabien, wow, das ist im Moment so die krasseste Liga, die teuerste Liga der Welt. Wir hören, lesen jeden Tag diese Schlagzeilen, was da alles passiert. Ronaldo verdient 200 Millionen im Jahr, Neymar 150 Millionen. Wie krass ist es, da wirklich zu sein und zu arbeiten?
Ja, krass ist es. Natürlich sind das unglaubliche Zahlen, die dort auch gezahlt werden, gerade für die Spieler, die du jetzt mit auch genannt hast. Ich bin jetzt nicht in der Region von denen, aber natürlich habe ich auch einen guten Vertrag dort unterschrieben. Bei mir hat das schon ein bisschen gedauert, bis ich mich damit dann auch befasst habe, wirklich. Es gab schon immer mal wieder lose Anfragen. Das war für mich irgendwie aber noch nicht der richtige Zeitpunkt, aber ich war immer offen auch, ich meine, ich bin sehr jung dann auch schon Richtung Lissabon gewechselt, so wir sind einfach auch so, dass wir offen sind für neue Sachen, natürlich mussten wir darüber uns erstmal auch ein bisschen informieren, unterhalten, auch mit meiner Frau, mit meiner Familie zusammen, aber so nach und nach hat sich dann das richtig gut angefühlt und war für mich, glaube ich, genau, also ich kann sagen, ich glaube, ich habe für mich genau den richtigen Schritt getroffen. Jetzt werden die meisten sagen, ja klar, weil er so einen Vertrag unterschrieben hat. Aber weil es mir dort so gut ging oder gut geht, jetzt abgesehen von der Verletzung, wie ein Jahr davor nicht. Also mir hat dieser Tapetenwechsel, ich habe den richtig gebraucht, auch wirklich rauszukommen. Und ja, für mich war, also ich fühle, dass ich alles richtig gemacht habe mit dem Wechsel.
Sehr cool. Ja. In deinem Business, im Fußballbusiness, ist alles immer transparent. Bei dir gab es auch gleich die Schlagzeilen. 21 Millionen Euro würdest du verdienen für 3 Jahre. Und vor allen Dingen, das finde ich immer das Krasse, netto heißt es gleich.
Ja, ich werde jetzt nicht genau die Zahlen rausgeben, aber wie gesagt, ich habe einen Top-Vertrag dort unterschrieben und ja, es ist so, dass das Geld, das dir, was auf deinem Vertrag draufsteht, dann auch so auf deinem Konto ankommt und jetzt keine Steuerabzüge oder sowas, das gibt's dort einfach nicht und natürlich ist das für mich jetzt ein Top-Top-Vertrag und ich glaube, natürlich habe ich angefangen und habe Fußball angefangen, weil es meine große Leidenschaft ist und das ist es auch immer noch. Und mir macht es dort wieder richtig Spaß. So, mir hat das letzte Jahr in Gladbach war sehr anstrengend, war mental auch nicht einfach. Ich war ja Kapitän dann in Gladbach und habe wirklich in dem Verein auch sehr, sehr viel versucht mit umzusetzen, anzukurbeln, auch ein bisschen am Mindset von dort zu arbeiten, weil ich natürlich in Dortmund, auch in Benfica, sage ich mal, bei absoluten Gewinnerteams war, die, also in Benfica, wenn du nicht Meister wirst, ist eine Katastrophensaison. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie hier beim FC Bayern. Und habe da wirklich viel Kraft investiert, in Gladbach natürlich jetzt nicht zu sagen, wir werden jetzt Meister oder wir müssen jetzt Meister werden, aber ich wollte einfach mit dem Verein wachsen und Dinge auch zu helfen, zu verbessern mit der Erfahrung, die ich auch habe. Und ja, wie gesagt, es hat mir sehr viel Kraft gekostet und hat im Endeffekt es wurde nichts umgesetzt, ist schon klar. Ich bin jetzt auch nicht hingekommen, um zu sagen, das und das muss umgesetzt werden, sondern ich war einfach bereit, all meine Erfahrungen auch mit einzubringen und wollte halt den Hunger dort entfachen, sage ich mal. Und das war sehr schwierig. Also es ist ein sehr familiärer, sehr, sehr schöner Verein, auch mit tollen Fans, mit einem tollen Umfeld. Aber ich glaube, dass dort in den letzten Jahren so dieser Erfolgsgedanke ein bisschen eingeschlafen ist. Und ja, am Ende war ich dann immer der da stand und eben hunderttausende Interviews gegeben hat, weil ich nach jedem Spiel dahin musste, egal wie es mir dann ging, weil du bist der Kapitän, du musst da hingehen. Und wurde da jetzt auch nicht groß geschützt von der Führungsriege, sage ich mal. Und habe dementsprechend auch sehr viel abbekommen im letzten Jahr. Also da war schon Instagram-technisch, auch pressetechnisch dann schon, wurde schon viel draufgehauen und das hat mir irgendwann dann schon auch sehr zugesetzt, muss ich sagen.
Was war das Schlimmste, was du an Hate bekommen hast?
Ja, also ich glaube, so ein Horror-Szenario war, wir sind im Pokal ausgeschieden gegen den Drittligisten, ich glaube im Viertelfinale, wo der Verein endlich natürlich dann dachte, jetzt kann man mal wieder in ein Pokalfinale kommen und das wollten wir natürlich auch. Und da haben wir das Last Minute verloren, was natürlich nicht passieren darf, aber dann musst du da Richtung Kurve gehen, als Kapitän voraus natürlich, und dann sind da alle maskiert und lassen halt alles raus. Und keine Ahnung, also will ich jetzt hier gar nicht sagen in dem Podcast, aber natürlich, da wird dann schon auch deine Familie, deine Kinder und so weiter mit beleidigt und dir nicht das Schönste gewünscht, sage ich mal. Und ja, das sind dann so Momente, da gehst du in die Kurve und danach gehe ich zurück und muss direkt ins Sky-Interview, zum Beispiel. Ne, da hast du selber noch gar nicht verarbeitet, dieses Pokal aus und wie konnte man jetzt in der letzten Minute das Tor kassieren und dann, sag ich jetzt einfach mal, wurde deine Frau beleidigt oder deine Kinder beleidigt und danach gehst du dann ins Interview rein und dann heißt, wie konnte das passieren? So. Das sind schon, also das ist jetzt nicht so einfach aus dem Ärmel zu schütteln, dann zu sagen, ja, irgendwie analytisch, deswegen haben wir verloren oder, also das war schon hart.
Jule, du hast gerade gesagt, dass die Fans maskiert sind?
Ja, also normalerweise sind die Fans nicht maskiert. Meistens, wenn die Bengalos zünden oder irgendwelche Sachen halt gemacht werden, wo die nicht erkannt werden wollen. Und nach diesem Spiel sind die Fans halt schon näher runtergestürmt zu uns und wollten halt näher an uns ran und haben natürlich auch mit gewissen Dingen geworfen, jetzt keine schlimmen Sachen. gewissermaßen gehört das ja auch alles dazu. Und ich bin der Letzte, der sagt, wenn man mal pfeift oder wenn man mal seinen Unmut irgendwie freilässt, das ist kein Problem. Aber ja, die da waren manche uns halt maskiert entgegen und oder halt Schal ins Gesicht gezogen. Also du siehst die Menschen nicht so richtig, aber du hörst, was sie dir zu sagen haben, sagen wir es mal so.
Aber bitte, was ist das für eine Situation? Du bist Kapitän der Mannschaft, du stellst dich den Fans, du gehst dann zu den Fans und mal ganz ehrlich gefragt, hast du dann in so einer Situation auch Angst vor den eigenen Fans?
Angst vor den eigenen Fans habe ich jetzt eigentlich nicht. Also ich würde jetzt da keinem zutrauen oder hätte da jetzt niemandem zugetraut, irgendwas gegen uns jetzt wirklich körperlich zu werden oder so. Das habe ich eigentlich nicht. Ich weiß noch, ich habe da dann mit dem Ultra-Chef oder man kennt ja dann schon irgendwie auch ein paar Gesichter, weil die ja schönerweise auch die Mannschaft immer unterstützen und immer dabei sind. Und mit dem habe ich mich dann noch relativ normal unterhalten können. Der war natürlich auch sauer und aber das war, sage ich mal, ein respektvolles Gespräch. Aber so von links und rechts kamen dann schon andere Sachen oder wurde er dann auch fast beleidigt, warum er jetzt mit uns normal redet und so. Und ja, das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Also ich könnte jetzt schon noch andere Beispiele nennen, auch total positive Beispiele, die es wirklich in Gladbach auch gab, gerade aus der Kurve, wo wir wirklich nicht, also keine guten Phasen hatten und trotzdem immer die Unterstützung da war. Und Gladbach hat immer einen vollen Auswärtsblock, so das ist nicht selbstverständlich, so gerade mit den Nichterfolgen in den letzten Jahren, sage ich jetzt mal, dass du trotzdem 3000 auswärts an einem Freitagabend irgendwo hast oder an einem Sonntagsspiel, das muss man schon auch herausheben, dass der Verein lebt, das auf jeden Fall, aber teilweise war das schon krass und bei mir persönlich sehr krass in diesem Social Media, also ich habe immer den jungen Spielern von uns gesagt, lest das nicht, konzentriert euch auf euch. Das sind ein paar Leute, die hinter anonymen Accounts sind, so wie es ja teilweise auch oder oftmals auch der Fall ist. Und habe es mir dann aber irgendwann selber sehr zu Herzen genommen. Und dann kriegst du das Gefühl, die finden dich alle scheiße oder die finden dich alle schlecht oder du bist der falsche Kapitän. Und selbst wenn du von dir überzeugt bist und ja, von der Mannschaft auch das Gefühl hast, dir wird voll vertraut, auch vom Trainer, du machst auch unheimlich viel. Also das meinte ich nur vorhin, ich habe meine Rolle auch sehr ernst genommen, weil ich auch glaube, dass ich ein guter Kapitän bin und auch Sachen gemacht habe, die jetzt nicht nur auf dem Platz wichtig sind, sondern auch die dann den Mannschaftsrat mal zu mir eingeladen, dann da versucht, wo können wir denn angreifen, wo sind die Dinge, die wir verändern können. Viele Gespräche mit dem Trainer geführt, auch mit dem Verein geführt, auch so Sachen, die jetzt nicht zu meiner reinen Fußballtätigkeit gehören, sage ich mal. Aber die Leute außerhalb sehen das ja nicht, sondern die sehen dann das Wochenende, da wurde verloren, der Weigel ist nicht aufgefallen, sagen wir es einfach mal so. Und der ist unser Kapitän und dann vielleicht noch, der hat einen der größten Verträge. Das ist der schuld ist so. Oder der nimmt ihm die Binde weg oder der soll das Trikot nicht mehr anziehen. Und wenn du halt nur so diese Sachen liest, irgendwann habe ich es wahrscheinlich auch ein bisschen selber geglaubt. Obwohl ich von mir sagen würde, ich bin mental eigentlich stark, aber da war eine Phase, da habe ich das dann zu nah an mich rangelassen.
Ja. Jetzt kannst du es ja sagen, was bedeutet das und wie gehst du damit auch um? Natürlich ist es ein High-Performance-Business, in dem du bist und natürlich bekommst du viel, viel mehr Geld als all eure Zuschauer, die da sind im Stadion. Aber ich meine, wir alle kennen das. Du hast einen Job und bist irgendwie in deinem Jobumfeld unglücklich oder du kriegst Ärger im Job und dann kommst du nach Hause und sagst so, wow, okay, ich brauche einen anderen Job oder ich brauche ein anderes Leben. Ist das bei dir dann auch so gewesen, dass es so diesen Moment gab, wo du nach Hause gekommen bist zu deiner Frau, zu Sarah und gesagt hast, hey, sorry, das war's. Ich muss hier weg. Ich will hier weg.
Ja, 100%. Also, ich habe meine ganze Karriere lang habe ich eigentlich nie mit auch Mentaltrainer oder mit irgendjemandem zusammengearbeitet, psychologisch, wo ich mich darum kümmere, sage ich mal, und bin auch wirklich gut durchgekommen, sage ich jetzt mal, und habe diese ganzen Höhen und Tiefen, die es ja auch davor in meiner Karriere gab, die es eigentlich in jeder Karriere gibt, immer gut mit mir selber ausgemacht, aber es gab den Moment, wo ich zu meiner Frau gesagt habe, ich will nicht mehr. Also da würde ich jetzt noch nicht mal sagen, ich will hier weg, ich will jetzt zu einem anderen Verein, sondern es war so für mich schon denkbar, vielleicht lasse ich es auch. So,
also vielleicht lässt du es ganz, vielleicht hast du auch Fußball.
Ja, weil als ich da, weißt du, da dieses Beispiel von dem Pokalspiel, da haben wir die Woche auch davor viel versucht. Wieder, wie gesagt, nicht nur mein Training das Beste gegeben und die Mannschaft angepeitscht, sondern Ansprachen nochmal gemacht als Spieler und einfach ein paar Sachen, sage ich jetzt mal, noch so zusätzlich gemacht. Und dann hast du das Spiel, du verlierst es und danach gehst du wieder zu den Fans und wirst du wieder aufs Übelste beleidigt und so. Ich bin daheim gefahren und habe zu meiner Frau gesagt, für was tue ich mir das an? Also diese Freude, dieser Spaß, den ich an dem Fußball habe, dieser Hunger, diese geil, jedes Mal mit meinen Jungs alles geben und vor ausverkauften Stadien. Irgendwann habe ich da, oder in denen Momenten habe ich dann irgendwie gesehen, so für was muss ich mir jetzt von irgendeinem betrunkenen Fan im Fanblock jetzt meine Familie beleidigen lassen? Also so für was? So und da habe ich mir damals dann auch Hilfe geholt, so, weil ich echt an einem tiefen Punkt war, so, wo ich auch in meinem Leben noch nicht war. Und das hat mir extrem gut getan, das Ganze auch irgendwie wieder so in die richtige Balance zu bringen, auch dem Ganzen nicht so viel Gewicht zu geben, weil selbst diese 10 Fans, die mich jetzt da beleidigt haben, sage ich mal, sind jetzt nicht die 50.000, die beim Heimspiel sind. Und da wird es immer 1.000 geben, die mich absolut kacke finden, aus irgendwelchen Gründen. So, weil die meine Haare nicht mögen oder meine Schuhe oder weil ich nicht so schön spiele, wie die sich's vorstellen. Oder manche, die nur auf die Tore schauen, ich schieße nicht so viele Tore. Also das bin ich mir schon bewusst, aber es wird auch immer welche geben, die mich halt mögen und sagen, der ist ein guter Spieler, oder die sehen, dass du alles gibst. Jetzt habe ich den Faden kurz verloren, wo ich geredet habe.
Du hast darüber geredet, was das bedeutet, wenn du so attackiert wirst und dass das eben auch bei dir Spuren hinterlässt, dass du dir am Ende dann auch Hilfe holst. Und ich finde das so krass. Ich meine, wenn man deine Karriere sieht, du bist so lange dabei. Du hast bei Borussia Dortmund gespielt, du hast Champions League gespielt, du warst in der Nationalmannschaft, du hast bei Benfica Lissabon gespielt, bist bei Borussia Mönchengladbach, hast so viel Siege erlebt, so viel Niederlagen erlebt. Was hat sich in diesem Business, in diesem Fußball-Business verändert? Werden die Attacken härter? Wird das brutaler? Oder was ist, dass es dich plötzlich so trifft, dass du sagst, wow, das bringt dich dazu, dass du den Verein verlassen willst, in diesem Fall ja sogar das Land verlässt?
Ja, definitiv hat sich dieses Social Media auf jeden Fall sehr hoch gepusht. Und mit Sicherheit habe ich auch in den 3 Jahren Gladbach, war jetzt einfach auch sportlich keine sehr erfolgreiche Zeit in dem Sinne, dass wir europäisch geschafft hätten oder so, oder dass du mehr Spiele gewinnst als verlierst, sondern es waren keine einfachen Jahre, alle 3 nicht, und davor natürlich mit Dortmund, da hast du schon immer deine meisten Spiele gewonnen, Benfica natürlich auch, und hast trotzdem, habe ich dort auch schon mal Hate erlebt, nach gewissen Spielen oder auch in Benfica, wenn wir nicht Meister geworden sind, so, dann die Leute sind auch sehr emotional, aber ich habe das nie so richtig an mich rangelassen. Ich weiß nicht, vielleicht, weil ich es mit Gladbach auch so unbedingt wollte. Also ich bin ja damals auch bewusst den Schritt dorthin gewechselt und wusste ja, dass der Verein auch vor einem Umbruch steht. Aber ich habe es einfach, ich hatte Lust darauf, Teil davon zu sein, ein wichtiger Teil, Kapitän oder Führungsspieler von etwas, das vor ein paar Jahren mal international gespielt hat, dann jetzt gerade in einer schwierigen Phase war, und selber dabei mitzuhelfen, das Ganze wieder, vielleicht wollte ich so unbedingt, weißt du, und dann war es schon sportlich sehr schwierig, und dann kam eigentlich schon nach der ersten Saison dann schon sehr viel Hate, einfach auch gegen meine Person, und irgendwann habe ich das einfach nicht mehr so von mir wegschieben können, und dieses Social Media, dieses Twitter, es wird halt extrem viel diskutiert, es ist halt immer so auch in Deutschland schon auch viel, dass gerne draufgehauen wird, wenn jemand schon irgendwie ein bisschen am Boden liegt oder jemand, wenn es gerade nicht so läuft, sage ich jetzt mal. Und mein Name hat sich halt auch einfach gut geklickt, so in der Gegend. Und ich will jetzt gar nicht den Journalisten irgendwas vorwerfen, aber in Gladbach ist schon auch immer sehr viel, wer ist der Gewinner der Vorbereitung oder wer ist der Verlierer der Vorbereitung, und wird immer viel reininterpretiert. Und eine Sache speziell auf die Bildzeitung zum Beispiel in Gladbach bezogen, ich weiß noch genau, ich kam nach meinem ersten Training, läufst du dann Richtung Kabine, und dann kam eben der Bildreporter zu mir und Julian, Interview und so. Und ich habe davor in Benfica gespielt und in Dortmund gespielt. Und da gab es sowas nicht, dass du keine ausgemachten Interviews hast, außer natürlich in der Mixzone nach dem Spiel. So beim Training, entweder konnte die Presse zwar zuschauen, aber kam dann ein Spieler, der irgendwie mit Interview gegeben hat. Das war aber alles immer ausgemacht. So, jetzt habe ich gesagt, Moment mal, ich gebe jetzt kein Interview. Und dann hat der mir das, glaube ich, schon übel genommen, so als wäre ich arrogant oder als wäre ich jetzt der kommt von Benfica und sagt, ich mache jetzt hier kein Interview. Aber so war das ja gar nicht gemeint, sondern ich war einfach nur so, ist das abgeklärt? Und dann hat er gemeint, nee, dann nicht so, ja, dann spreche ich einmal mit dem Pressesprecher. Dann bin ich rein. Dann hat er gesagt, nee, das ist nicht ausgemacht, musst du nicht machen. Und ich sag nur so, dass diese Zeitung in meiner Zeit dort vielleicht nicht mein bester Freund war.
Nur weil du nicht geredet hast in dem Moment.
Ich weiß nicht, vielleicht fanden sie mich auch nicht gut, vielleicht ist ja alles spekulativ, aber ich hatte da schon das Gefühl, es war jetzt nicht der beste Start. Ja.
Was war der Grund, dass du dann gegangen bist als Kapitän nach 3 Jahren Borussia Mönchengladbach, ja, und kein großes Interview gegeben hast und ja, jetzt hier das erste Mal sprichst? Also vielen Dank dafür. Aber normalerweise werden ja Kapitäne groß verabschiedet, dann geben sie große Interviews in allen Medien, dann gibt's nochmal ein Best-of auf Social Media, und ich habe natürlich deins auf deinem Instagram-Account gesehen, das war so in Schwarz-Weiß gehalten, und ich habe so ein bisschen rausgehört bei dir, naja, es war auch nicht alles gut.
Ja, also es war jetzt kein kein Abgang im Streit oder so. So, das ist das gar nicht. Ich kann das ja einfach mal so erzählen. Ich bin nach der letzten Saison wollte ich einfach wissen, wie der Verein sich aufstellt. So, weil als ich gekommen bin, schon andere Pläne auch mit da waren, und ich ja auch gesagt habe, ich kam von Vereinen international gespielt, und für mich ist das okay, wenn man da mal ein Jahr nicht international spielt oder auch zwei, aber ich möchte schon die Ambition sehen, dass man da wieder hinkommen will. Und als ich die Gespräche dann so mit den Leuten dort auch geführt habe und halt gemerkt habe, wir müssen sehr kreativ sein, wie wir Spieler verpflichten werden, dass wir eher wieder Richtung Talente verpflichten gehen. Und ich war halt klar der Meinung, wir brauchen gestandene Spieler. Also natürlich, Talent ist super, und du hast es immer top, wenn du ein, zwei Jungs hast, die dann auch in dem Jahr den Durchbruch schaffen, weil das jeder Mannschaft was gibt. Keine Ahnung, Lennart Kahl jetzt bei Bayern, hätte keiner gedacht, aber ist jetzt in der Nationalmannschaft mit dabei, so solche frischen Jungs, das tut immer gut. Aber natürlich brauchst du ein Gerüst von auch gestandenen Spielern, wo du weißt, die bringen ihre Leistung, für die ist das nichts Neues, in der Bundesliga zu spielen. Und ja, da hat mir einfach dann nach den drei Jahren, wo es schon für mich sehr schwierig war und ich auch das Gefühl hatte, so bin teilweise ein bisschen alleine da gestanden, will ich das nicht nochmal ein Jahr, weil ich schon das Gefühl hatte, es wird wieder ein sehr schwieriges Jahr in Gladbach. Und habe das dann auch kommuniziert, dass ich die Kapitänsbinde gerne abgebe, dass sie sich für das nächste Jahr da jemand anderen suchen sollen. Es gibt ja genügend Jungs, die da vielleicht reinschlüpfen können, und habe dann auch gesagt, dass ich mich umschauen werde, was anderes zu machen. Also ich habe das eigentlich von Beginn an relativ klar kommuniziert, auch mit dem Trainer damals. Es wurde aber nie kommuniziert, dass ich jetzt kein Kapitän mehr bin, sondern sie haben erstmal noch abgewartet. Ich war dann ja auch da in der Vorbereitung, und parallel in der Zeitung hieß es natürlich, Weigel rasiert. Aber ich habe da auch keine Interviews gegeben, weil ich wollte ja einfach auch jetzt daran arbeiten, dass für mich eine gute Lösung zustande kommt. Das hätte es nichts gebracht, so ein Zwischeninterview zu geben und dann da irgendwie, das ist auch nicht meine Art, irgendein Feuer reinzubringen oder so, weil ich grundsätzlich trotzdem auch mit Roland Wirkus damals und auch mit Seoane offene Gespräche hatte. So, ich habe denen meine Beweggründe erklärt. Ich habe gesagt, dieses letzte Jahr war für mich sehr tough und nachdem ich mitbekommen habe, wie wir uns fürs nächste Jahr aufstellen, werde ich mir was anderes suchen. Und dann habe ich die ein oder anderen Gespräche geführt und es gab schon die ein oder andere Anfrage auch aus Europa. Ich habe dann das Gespräch mit Al-Kazir geführt. Ich hatte ja nebenbei mit Al-Shabaab auch Kontakt gehabt in einem anderen Verein. Aber das war dann schon das Projekt, das mir am besten gefallen hat, auch von der Struktur im Verein, auch die Gespräche mit den Trainern, ich habe auch mit Nacho zum Beispiel davor gesprochen, der Kapitän bei Real Madrid lange war, der unser Kapitän jetzt ist. Und dann erkundigt man sich natürlich auch übers Leben, wie ist das für die Familien. Und ja, dann war für mich klar, ich will das machen. Natürlich. Auch der Vertrag war auch top, ne? Also ich will gar nicht sagen, ich bin da nicht wegen dem Geld hingegangen. Aber ich glaube, wenn man jetzt mal hört, wie es mir dann so ging am Schluss und dass es jetzt gar nicht mal so war, ich gehe jetzt irgendwo hin, Hauptsache die Kohle stimmt, sondern für mich war es wirklich so, dieses Umfeld war irgendwann für mich einfach stressig, anstrengend. Mental auch nicht mehr so einfach und ich glaube, für mich war das genau der richtige Schritt, einfach mal rauszukommen, richtig raus, nicht jetzt nach Italien oder nach Spanien, auch wenn das sicherlich geil ist, dort zu spielen, aber für mich glaube ich, ich brauchte genau das.
Du hast dich an Lissabon sehr, sehr wohl gefühlt. In unserem ersten Podcast, ich kann nur allen empfehlen, sich den nochmal anzuhören. Hast du geschwärmt, die weiße Stadt, wie schön das da ist, wie wohl ihr euch fühlt. Und mittlerweile gehen ja auch unglaublich viele deiner Kollegen nach Amerika. Thomas Müller ist gerade rübergegangen, Marco Reus ist da. Was war für dich der Grund zu sagen, ja, du gehst nach Saudi-Arabien und nicht nach beispielsweise Amerika?
Amerika wollte meine Frau zum Beispiel auch nicht. Sie hat zwar sogar Familie in Amerika, aber sie ist nicht der große Amerika-Fan. Ich glaube auch, dass das Niveau in Saudi-Arabien deutlich höher ist als in der MLS. So das, was ich bisher gesehen habe, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, für mich, ich habe da jetzt auch nicht aktiv, wie soll ich sagen, du sagst ja deinem Berater dann schon auch, der fragt dann, was kannst du dir vorstellen, wenn es dann darum geht, einen Wechsel auch vorzubereiten. Und dann fragt er dich vielleicht auch, kannst du dir auch sowas vorstellen wie Saudi-Arabien oder Amerika? Weil das öffnet natürlich Märkte, wo er dann vielleicht nochmal Gespräche führen kann oder kennt jemanden. Und da habe ich dann gesagt, also eher Saudi-Arabien als Amerika.
Ist jemand wie Cristiano Ronaldo wirklich auch ein Markenbotschafter für den Fußball in Saudi-Arabien, dass du so denkst, so als du dir überlegt hast, wo gehe ich hin? Ah, der ist auch da, Neymar ist da, da kann ich auch hingehen. Hilft das eigentlich bei so einer Entscheidung? Helfen eigentlich so Personen, die dann so Blueprints sind für so eine Entscheidung?
Ja, 100% glaube ich schon, dass die ganze Welt, als Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien gewechselt ist, dass eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen hat. Natürlich ist er das Gesicht der Liga, das ist klar. Das merkst du natürlich auch dort. Die größte Aufmerksamkeit ist schon auf ihn. Trotzdem gibt es mittlerweile richtige Top-Spieler auch in den anderen Mannschaften oder auch in seiner Mannschaft jetzt mit João Felix, Coman, Brozovic von Inter Mailand. Also wenn man sich die Top-Teams anschaut, die haben schon richtig Qualität mittlerweile. Aber natürlich, als der Wechsel von Ronaldo kam, hat natürlich jeder auch erstmal geguckt, wo geht der hin und was. Ich hatte auch keine Ahnung, wie es ist, in Saudi-Arabien zu leben. So, und natürlich guckt man dann mehr. So, ich folge zum Beispiel Cristiano Ronaldo seit vielen, vielen Jahren auf Instagram und dann verfolgt man natürlich so ein bisschen, was er da für einen Schritt gemacht hat und habe dann nach und nach mich schon noch mehr über die Liga informiert. Trotzdem habe ich jetzt nicht jeden Abend, bevor ich in Saudi-Arabien selber gespielt habe, den Fernseher eingeschalten und erstmal den Sender gesucht, jetzt die Saudi-Liga zu gucken. Aber als ich mich dann mehr befasst habe mit einem Wechsel für mich, natürlich habe ich auch dann die Liga geguckt, ja.
In meinem Podcast-Business ist es so, dass ich natürlich auch immer schaue, was machen andere Podcaster, Joe Rogan, und dann sehe ich, oh wow, der hat gerade einen neuen Vertrag unterzeichnet und kriegt irgendwie 400 Millionen und ist das super rich als Podcaster und denkt dann, okay, wie erfolgreich ist gerade Tomorrow? Ich kann heute sagen, 400 Millionen machen wir noch nicht.
Noch nicht ganz, wahrscheinlich.
Ist das eigentlich auch, offen gefragt, so Kabinentalk, hast du das eigentlich auch so erlebt, als diese ganzen Wechsel stattfanden, dass du bei Borussia Mönchengladbach oder wo auch sonst in der Kabine schon mal sitzt mit Kollegen und so nach dem Motto, hey, hast du es gesehen, Cristiano geht da rüber, 200 Millionen, Neymar geht dahin, 150 Millionen, wir müssen auch alle dahin, oder wie ist das Thema?
Ja, also natürlich sind die Zahlen, weil sie dort ja dann auch jetzt oftmals kommuniziert wurden und so, und natürlich bei Ronaldos Wechsel überall standen und die ganzen Pakete und was da irgendwie noch alles mit dabei ist, und das sind natürlich Gespräche dann auch in so einer Kabine, und die gibt's natürlich auch über andere Wechsel, wo man es dann auch ungefähr hört, man soll dies und das verdienen oder was auch immer. Natürlich ist das Thema auch in der Kabine, und bei Saudi-Arabien natürlich, als das Ganze auch losging. Also ich habe ja jetzt auch viele saudische Mitspieler, so die Liga gibt's ja schon lange und den Fußball gibt's dort ja auch schon lange. Aber natürlich war dieser Wechsel von Ronaldo so ein Turning Point von dem Ganzen. Also dort hat man ja dann wirklich gemerkt, die wollen wirklich richtig angreifen und die Liga richtig voranbringen. Und von da an hat sich natürlich auch die Qualität der Liga und auch die Qualität der saudischen Spieler verbessert durch das bessere Training, durch die auch internationalen Trainer, die dorthin gekommen sind. Also alleine mein Verein jetzt, Al-Qassir, das Trainingsgelände und den Staff, den wir haben, das hatte ich in keiner Mannschaft. Also ich glaube, wir fliegen zum Auswärtsspiel mit mehr Staff als Spieler. Also das ist schon, und das war bestimmt nicht immer so. Also ich weiß es ja auch von als ich dort ankam, sind da viele Leute da, die waren vor 2, 3 Jahren, 4 Jahren schon bei dem Verein. Und dann wird mir halt schon erzählt, wie das jetzt peu à peu einfach auf Top-Niveau kommt, auch was es jetzt an Plätze, an Trainingsgelände, auch Physio und so weiter, was es da alles jetzt braucht halt mittlerweile. Also wir haben jetzt gerade erst seit dieser Saison unser neues Gelände bezogen, und das ist halt auf Top-Niveau gebaut. Also was alle medizinischen Geräte, die du dir vorstellen kannst, mit verschiedenen Pools, Kältepool, Wärmepool, Laufbandpool, also da ist alles dabei. Und da investieren die natürlich auch, weil das ja auch für die Zukunft gedacht ist, und die natürlich so auch bessere Spieler wieder akquirieren können. Aber ja, da ist schon eine rasante Entwicklung gekommen. Also ich weiß schon von den Jungs, dass es vor 4 Jahren jetzt noch nicht so, dass die Dusche da manchmal nicht warm ging. So zum Beispiel jetzt, weißt du? Und da sieht man schon mit den Spielern eben, wie Ronaldo, wie aber jetzt auch bei uns Nacho von Real Madrid zum Beispiel. Da kommen halt dann einfach Spieler, die schon Top-Niveau gesehen haben, und die helfen dann natürlich auch, wenn du jetzt als Kapitän dann da bist, wie jetzt Nacho, der sagt, ey, bei Real Madrid hatten wir das und das, das hat uns extrem viel gebracht, und dann ist es dort halt schon so, ja, okay, wenn der sagt, wir brauchen das, dann wird das gekauft.
Wie muss man sich das vorstellen, wenn du die ganzen Namen natürlich hier droppst? Sitzt ihr abends zusammen alle, ich sag mal, wie so Expats, die irgendwo in einem anderen Land arbeiten, und ihr trefft euch, gehst du jeden Abend mit Ronaldo, mit Neymar essen, und ihr seid so in einer Community und Freunde und verbringt Freizeit zusammen? Oder wie ist das auch untereinander?
Also ich bin jetzt nicht mit Cristiano Ronaldo beim Abendessen. Ich lebe aber auch nicht in Riad. Also ich glaube, in Riad ist es schon so, dass viele auch von den verschiedenen Vereinen an ähnlichen Orten leben. Also da gibt es ja viele Compounds, nennt sich das. So gated communities eben, wo man eigentlich alles so drin hat, von Pools und weiß ich nicht, Apotheken und so weiter. Und da leben mit Sicherheit auch die Jungs zusammen. Da spielt vielleicht der eine in Hilal und der andere in Al-Nasser. Und Das wäre dann hier jetzt vielleicht so Schalke und Dortmund und die gehen dann so zusammen, da wird das dann schon wieder irgendwie kritisch gesehen, aber dort ist das jetzt kein Thema. Für mich persönlich, ich lebe ja in Alkobar und dort gibt es auch noch zwei andere Vereine, die in der ersten Liga spielen und da sind wir schon, also trifft man sich dann schon am Pool mal oder bin auch gut befreundet mit dem einen oder anderen und dann geht man was essen, also dort wird es generell nicht so, wie soll ich sagen, also du kannst da auch was essen gehen, wenn du mal ein Spiel verlierst. Also ja. Das ist einfach, der Verein ist sehr ambitioniert, der Verein investiert extrem viel Geld, weil sie natürlich auch erfolgreich sein wollen. Wir bauen gerade ein riesen Stadion auch für die Weltmeisterschaft dann auch. Der Verein hat absolute Ambitionen, aber es ist jetzt nicht so, dass du so einen Druck in der Stadt spürst, wie jetzt, keine Ahnung, in Lissabon, wo ich liebe Lissabon und ich liebe auch die Benfica-Fans, aber da zum Beispiel verlierst du jetzt am Samstagabend gegen Porto und gehst dann am Sonntagabend irgendwie in ein schönes Restaurant oder so, schon schwierig. Dann kann schon sein, dass der Besitzer vom Restaurant sagt, was machst du hier, hab verloren, ihr müsst Meister werden, bla bla bla, das hast du jetzt in Alcobar nicht, ja.
Und du sagst wirklich so vom Staff her, das ist größer als alles, was du bisher gesehen hast. Ich meine nochmal, du hast Dortmund, du hast Benfica, du hast Gladbach und sagst, du bist noch nie mit so viel Staff zum Auswärtsspiel geflogen?
Ja, also Benfica war bis dahin, sage ich mal, was so Staff und Organisation und so auch angeht, war schon das Beste. Dort, wir haben einfach extrem, also auch so, Family Care, also da gibt es eine ganze Abteilung zum Beispiel, wir kamen ja da an, dann gibt es eine Family Care Managerin für meine Frau zum Beispiel, die kümmert, also die hilft ihr halt bei allem, weil klar, wir sind in einem neuen Land, auch mit einer neuen, also anderen Kultur, man fragt sich ja, wie läuft das da ab, wie darf ich mich kleiden, wie darf ich, also wir hatten ja viele Fragen, als man da ankommt und das war dann direkt so der erste Ansprechpartner auch so für meine Frau, ist dann mit ihr zum ersten Arzttermin gefahren oder wir mussten noch ein paar Möbel holen bei Ikea, dann ist sie da mit ihr hingefahren, um einfach erstmal dort anzukommen und nicht das Gefühl zu haben, boah, wo bin ich hier, ich bin alleine, ich weiß gar nicht, was darf ich hier nicht, so, man darf eigentlich alles, ne, aber man hat ja von hier auch ein anderes Bild so dementsprechend, der Staff ist schon top. Also ich könnte jetzt noch ein paar Abteilungen durchgehen, aber es ist so, wenn wir aus dem Flieger dann aussteigen, zum Beispiel beim Auswärtsspiel, dann ist der erste Bus schon voll, weil vorne sitzt quasi der Staff, wir Spieler sitzen hinten und dann, wenn wir rauskommen, da ist schon ein Bus voll mit Videoanalysten, Physiotherapeuten, Ärzte, was auch immer. Das ist schon auf einem guten Niveau.
Okay, und die Liga selbst, wie sind die Spiele?
Also ich hatte ja direkt, mein allererstes Spiel war gegen Al-Hilal. So, und das war Top-Niveau. Also da habe ich meine Laufwerte jetzt in der Bundesliga zum Beispiel geschlagen. Also ich habe das dann einfach mal so hingelegt. Das ist natürlich auch für mich die beste Mannschaft in der Liga. Die haben, ich weiß nicht, Bono im Tor, die haben Theo Hernandez, Koulibaly, Malcolm, Ruben Neves, Milinkovic-Savic. Top-Top-Team. Und das war dann auch, also ich würde sagen, die hat man ja auch bei der Club-WM gesehen. Da haben die richtig, richtig gut gespielt, auch gegen die anderen Mannschaften aus Europa. Und dann gibt's natürlich schon auch Teams, die, ich sag das immer so, die ersten fünf Mannschaften haben gutes Niveau, richtig gutes Niveau. Dann dazwischen ist so ein Teil, würde ich jetzt mal sagen, eher so untere Bundesliga oder zweite Liga, so vielleicht vom Niveau. Und dann gibt's schon auch noch die letzten drei, die halt um den Klassenerhalt kämpfen, sage ich mal, wo jetzt das Niveau nicht so krass ist. Aber man merkt schon, also jede Mannschaft hat halt sieben internationale Spieler, und die suchen mittlerweile nicht nur Old Stars oder sag ich mal nur Namen, die dann kommen und eben dann sagen, hier verdiene ich jetzt noch ein bisschen Geld und spiele Fußball, sondern es wird schon immer jünger und auch Spieler jetzt wie unser Stürmer Retegui, der war davor in Atalanta Bergamo, hat 31 Tore gemacht, ist zu uns gekommen, der ist 25, 26 oder so, italienischer Nationalstürmer, so, also du merkst schon, es ist jetzt nicht so nur noch dieses, oder was man am Anfang sagt, Ronaldo geholt und dann einfach schauen, Namen, sondern schon auch mit Philosophie und ja, Qualität und auch noch Entwicklungspotenzial. Also mein Verein hat jetzt auch vor mir einen Spieler, den sie günstig eingekauft haben, für 30 Millionen verkauft, nach Leverkusen zum Beispiel. Also die kapieren schon auch den Markt und das Business, und trotzdem geben sie trotzdem deutlich mehr Geld aus, glaube ich, als sie einnehmen.
Wie hat sich das für dich angefühlt? Du hast ja gerade sehr beeindruckend geschildert, wie sie die letzten Tage in Gladbach waren, und dann bist du da in Saudi-Arabien und du bist Spieler des Monats sogar geworden, du bist gewählt worden. Wie hat sich das für dich angefühlt? Andere Welt, andere Emotionen?
Ja, also ich muss echt sagen, relativ schon am Anfang, als ich da ankam, war es für mich so ein bisschen wie, weißt du, jetzt nicht im Sinne von jetzt chillig, sondern einfach, ich konnte wieder durchatmen, ich konnte wieder mehr das Leben genießen, aber dazu gehört für mich ja auch Fußball spielen und Spaß haben und auch ein Ziel verfolgen, aber trotzdem auch einfach mein Kopf nicht mehr so unter Stress. So, man muss sich das ja auch vorstellen, ich trainiere abends, weil es dort ja heiß ist meistens. Und das heißt, ich bin mit meiner Frau jetzt 12 Jahre zusammen und wir haben das erste Mal morgende zusammen. Wir bringen die Kinder in den Kindergarten und haben dann einfach mal Zeit, so gehen dann in den Gym oder einen Kaffee trinken oder ich mache was mit einem Freund und sie macht was, aber man hat mal Zeit für sich, so dass das war in Deutschland auch in Benfica hast du Vormittagstraining. Wenn du Kinder hast, davor bringst du die vielleicht in den Kindergarten, gehst ins Training, danach sind die Kinder da. Und dann hole ich die Kinder ab, dann habe ich Zeit auch mit den Kindern, habe aber auch Batterie, sage ich mal, freue mich darauf und gehe dann zum Training. So, das ist ein ganz anderer Tagesablauf. Und das war erstmal eine Umgewöhnung, dann erst spät abends zu trainieren, aber das taugt mir eigentlich richtig gut, muss ich sagen. Und ja, dann habe ich auch gemerkt, dass ich wieder befreiter auch Fußball spiele, dass der Fußball auch mir gut passt mit den Mitspielern, dass ich habe direkt auch jedes Spiel gemacht, bin eigentlich nie ausgewechselt worden, wir waren erfolgreich, also ja, so das letzte Spiel jetzt, wo ich mich verletzt habe, war die erste Niederlage seit 16 Spielen oder so, also wir sind da oben mit dabei und das macht großen Spaß, ja.
Und du hast Cristiano Ronaldo geschlagen. Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien. Ist das nicht sowas wie Majestätsbeleidigung?
Ja, also das ist natürlich, war schon ein großes Spiel, auch für unseren Club. Mein Vater zum Beispiel ist auch angereist für das Spiel, war mit meiner Frau in Riad. Das war ja in Riad, also bei Al Nassr. Und ja, also ich habe ja schon öfter gegen ihn spielen dürfen, auch in seiner Zeit in Madrid, aber war dann auch schon auch gespannt und habe eben meinem Vater auch gesagt, komm doch, wer weiß, wie oft das noch gibt, dass du gegen einen von den Zweien spielst. Ich durfte ja gegen Messi auch schon spielen, Ronaldo auch, aber ich glaube, wir werden erst merken, was die beiden für den Fußball auch so geleistet haben, was die für krasse Legenden sind, wenn die dann irgendwann nicht mehr da sind. So. Und deswegen habe ich gesagt, wer weiß, wie oft ich noch gegen ihn spielen werde. Hansi, steig in den Flieger und komm rüber. Und er war dann auch da und ja, war ein geiles Spiel bei denen im Stadion. Harter Kampf, 2-1 gewonnen und danach war eine schöne Party in der Kabine. Ja.
Glückwunsch. Aber jetzt hast du mich neugierig gemacht, wenn du über Cristiano Ronaldo nachdenkst und du sagst so, es ist so unfassbar, was er gemacht hat. Was macht ihn so unfassbar aus deiner Sicht?
Consistency, würde ich jetzt sagen. Also diese Besessenheit, er hat mit Sicherheit eine Besessenheit, erfolgreich zu sein, für sich bestimmt auch der Beste der Welt zu sein, Dinge zu erreichen, die noch nie jemand erreicht hat und dieses Mindset zu haben, nie satt zu sein. Also ich habe den ja jetzt gesehen, auch in Saudi-Arabien. Und natürlich ist das ein anderer Cristiano Ronaldo als der, wo ich gegen Real Madrid gespielt habe. So von er ist älter geworden, du merkst, dass er nicht mehr so schnell ist und dass er vielleicht ein bisschen mehr Pausen braucht. Also du merkst schon, der Spieler hat sich verändert, aber dieser Hunger hat sich nicht verändert. Also du merkst, dieser dieser, der ärgert sich immer noch, wenn er jetzt den Schuss daneben setzt oder wenn, oder sagt, ey, du musst mir die Flanke bringen. Oder also du merkst so diese Besessenheit, Tore zu machen, die ist immer noch genauso da. Und ich glaube, die wird wahrscheinlich auch nie weggehen. Mal schauen, was der nach seiner Karriere macht, weil der muss ja auch diesen Hunger irgendwo dann unterbringen. Aber ich glaube, dieser Wille, diese Lust, auch dieses, das glaube ich, macht ihn aus. Und natürlich seine Arbeit auch dafür, alles zu tun. Ne? Also ich glaube, das haben schon genügende gesagt, deswegen habe ich jetzt dieses Besessenheit, diesen Hunger genannt, weil zudem gehört natürlich, dass er alles für seinen Körper tut, alles für seinen Erfolg auch tut und dem allen alles unterordnet. Und ja, das macht ihn, glaube ich, so erfolgreich.
Aber was ich spannend finde, Jule, weil wir leben in einer Welt, die so transparent ist, ja, weißt du, du kannst alles nachvollziehen, was jemand macht. Und Cristiano Ronaldo ist ja auf Social Media so ein Superstar, der erste Mensch des Planeten, der 1 Milliarde Menschen über seine Social Media Kanäle erreicht. 1 Milliarde. Er hat mehr Follower als Instagram selbst. Man kann alles nachvollziehen, was er macht. Warum kopiert ihn nicht einfach ein Spieler? Warum kommt nicht ein neuer, junger Spieler und sagt, hey, ich mache das genauso. Ich habe alle Social Medias von Cristiano Ronaldo gesehen und ich mache es genauso und ich werde genauso krass. Wieso gibt es noch keinen neuen Cristiano Ronaldo?
Ich glaube, das ist so einfach ist das halt einfach nicht. Also er hat natürlich auch ein unglaubliches Talent bekommen. Dann ist er, glaube ich, auch ein Typ, der einfach polarisiert. Also das kommt dann auch zu diesem Social Media Erfolg. Also er hatte ja schon von Anfang an eine sehr auffällige Spielweise. Wenn ich jetzt an, also das erste Mal, wo ich ihn wahrgenommen habe, war Man United, jetzt Sporting, da habe ich noch nicht die portugiesische Liga geguckt, aber mit seinen Dribblings und viele Übersteiger und war da schon auch vom Style so, man wusste, der hat die und die Vapor an oder also Nike-Schuhe an und Frisuren und so. Also das gepaart zu dem, dass er halt auch da schon extrem gut einfach war und auffällig war und irgendwie seine Art auch so, also der hat ja schon sehr früh gesagt, ich will der Beste der Welt werden, also so, und das dann auch zu erreichen, so, das ist dann schon einfach krass. Und ich glaube, es könnte jetzt schon jemand, sage ich mal, seine Fitnesssachen machen oder seine Trainings machen, aber er hat halt auch unheimlich viel Talent bekommen, so, und ich glaube, dass es nicht so einfach zu kopieren ist. Also es versuchen mit Sicherheit viele, also glaube ich schon, aber also ich glaube, dass das, was er so erreicht, kaum jemand erreichen wird.
Ich würde noch gerne die Business-Side verstehen. Er ist ja so Ambassador für Saudi-Arabien und natürlich gerade mit Blick auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2034. Wie ist es, wenn man ihn dann trifft und in diesem Fall sogar noch schlägt, 2-1 gewinnt? Ist er denn jemand, der auf dich zukommt und sagt, hey Jule, super, dass du jetzt auch in Saudi-Arabien bist und finde ich toll, dass du rübergekommen bist, dass du dich für uns entschieden hast, dass du nicht nach Amerika, nach Spanien, nach Portugal gegangen bist oder kommt da gar nichts von ihm, kommt da gar nichts?
Also sowas kommt auf jeden Fall nicht, dass Cristiano Ronaldo kommt und sagt, Julian, schön, dass du jetzt auch bei uns in Saudi bist. Der ist ja, natürlich ist er Ambassador und Aushängeschild von der Liga, aber wenn er jetzt gegen mich spielt oder dann auch im Ligabetrieb ist und alles, ist er ja Sportsmann und will jetzt mit denen auch endlich mal einen Titel holen, sind da ja auch auf einem guten Weg. Ich habe mit ihm ein bisschen gesprochen, weil ich eben mit Joao Felix gesprochen habe, weil wir uns über einen Physiotherapeuten, den wir beide kennen, gut kennen und auch Portugiesisch reden, und da war er dann auch gerade so dabei und dann hat man so einen kurzen Smalltalk so gemacht, aber da ging es jetzt nicht darum, dass er sagt, ein Glück konnten wir dich, Julian Weigel, also wenn er überhaupt meinen Namen weiß, für die Liga gewinnen. So ist es dann auch nicht. Oder der ruft dich auch nicht an und sagt, kommst du hier bitte her. Ich weiß nicht, wie es bei Al Nassr ist, damit ist er mit Sicherheit mehr eingebunden, weil natürlich ist es was anderes, wenn Ronaldo dann Joao Felix anruft und sagt, Joao, komm doch zu uns, dann haben wir eine Connection auch für die Nationalmannschaft oder das ist super hier, glaub mir. Aber jetzt für andere Teams natürlich nicht. Also ich glaube, dort wird er das schon, schon machen. Oder auch um gute saudische Spieler zu akquirieren. Für die ist das mit Sicherheit eine Nummer, wenn der die selber anruft. Ja, kann ich mir schon vorstellen.
Aber bitte, was sagt man, wenn man mit Cristiano Ronaldo spricht? Du sprichst mit ihm Portugiesisch?
Ja, also mit João habe ich Portugiesisch gesprochen und dann habe ich gesagt, hey Chris, wie geht's? Alles gut, viel Erfolg. So.
Du nennst ihn Chris, Cristiano Ronaldo, einfach Chris.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das jetzt zu ihm gesagt habe oder João dann Chris zu ihm gesagt. Also ich glaube, den nennen ihn Chris, irgendwie so. Ich hab dann halt mit ihm abgecheckt und dann halt gesagt, Stash Bane heißt das, also geht's dir gut und dann Boa Sorte und dann abgecheckt und wieder gegangen. Sein Trikot habe ich jetzt nicht gefragt, kann ich noch dein Trikot haben und so. Ich habe ja auch schon eins, deswegen passt das schon. Ja.
Ich würde das gerne noch verstehen, wie ist das mit allen anderen Stars, die aus der Welt dahin kommen? Nehmen wir mal einen Kingsley Coman. Hat man da einen Kontakt oder sagst du, das interessiert dich gar nicht? Oder sagst du, ah, der ist ja auch hingegangen, ich rufe den mal an oder ich schreibe ihm mal eine Direct Message, ich würde gerne wissen, wie kommt der klar, wie fühlt er sich, hat er vielleicht ein paar Tipps, wollen wir uns mal treffen? Oder ist das wirklich so businessmäßig getrennt, wie es vielleicht vorher in der Bundesliga auch war, dass du ja wahrscheinlich nicht einfach mal einen Bayern-Spieler angerufen hast und hast gesagt, hey, was machst du am Wochenende?
Nee, so jetzt nicht, aber natürlich, als wir uns dann auch damit befasst haben, was würde so ein Wechsel bedeuten, wie ist es dort zu leben? Ich glaube, man weiß das ja auch von mir, ich so, meine Frau und ich, wir sind schon sehr lange zusammen und ich hätte das jetzt auch nicht auf gar keinen Fall gemacht, wenn sie gesagt hätte, ich kann mir das nicht vorstellen oder wir würden aber hier bleiben oder so, das wäre für mich nicht in Frage gekommen, so, weil ohne meine Familie, so bin ich auch nicht glücklich oder ich bin kein Typ, der dann sagt, okay, da bin ich zum Arbeiten und dann fliege ich heim zum Urlaub, zu meiner Familie. So, ich brauche die jeden Tag um mich rum. Und als wir uns dann so angefangen haben, so richtig damit zu befassen, natürlich checkst du dann auch Social Media, suchst mal so ein paar Anhaltspunkte von Leuten, die dort leben, haben dann eben auch, zum Beispiel habe ich Yannick Carrasco damals angerufen, der eben bei Al-Shabaab spielt, bei dem Verein, mit dem ich auch im Kontakt war, und habe den dann auch gefragt, wie ist es im Verein, wie ist es in Riad, und ich kannte den ja auch nicht davor, sondern ich habe mit Jan Vertonghen habe ich bei Benfica gespielt, der war mit ihm in der Nationalmannschaft, den hatte ich damals angeschrieben im Vertrauen, ob er mir mal die Nummer von Carrasco geben könnte, der hat das dann eingefädelt. Sowas gibt's dann schon. Mit Kingsley Coman habe ich dann nach dem Spiel, bin ich eben noch rüber zu der Kabine von Al-Nassr, weil Jorge Jesus war ja auch mein alter Trainer in Benfica und habe den noch kurz abgeklatscht und da war dann Kingsley. Und habe ich ein bisschen länger gesprochen, weil er kann auch Deutsch und man kannte sich aus den Duellen mit Dortmund und eben auch mit Gladbach. Und dann hat man sich ausgetauscht, aber da war ich dann schon dort. Aber dann habe ich halt gefragt, wie taugt's dir hier, wie geht's der Familie, wie war es so, hier anzukommen, wie ist Al-Nassr so, und er dann so die ähnlichen Fragen. Das mache ich eigentlich dann schon. Also wenn ich jemanden kenne, so vom Gegeneinander spielen und so weiter, dann macht man eigentlich immer, spricht man nochmal kurz nach dem Spiel und ja, so war das auch mit Kingsley Coman.
Jetzt werden natürlich besonders die Bayern-Fans zuhören. Bitte sag uns, Jule, wie geht's Kingsley in Saudi-Arabien?
Ich glaube ganz gut. Also sportlich hat er auf jeden Fall, ist er sehr, sehr gut angekommen. Was bei ihm ja auch immer wichtig ist, glaube ich, mit sehr wenigen Verletzungen diese Saison zu tun gehabt. Das war ja auch immer so das, was ihn leider öfters mal so zurückgeworfen hat, weil er in Bayern eigentlich immer funktioniert hat, wenn er fit war und für mich ein Top-Spieler ist. Also ich habe schon immer, wenn man über Bayern oder wenn man Bayern gesehen hat, so immer sehr geschätzt, so seine, ist ein Dribbler, ist ein Offensivspieler, aber auch trotzdem auch sehr mannschaftsdienlich, so, der auch mit nach hinten arbeitet und der den besser postierten Spieler sucht, so, deswegen, ja, es ist traurig für Bayern, dass er nicht mehr da ist. Die haben natürlich sehr guten Ersatz auch geholt. Ich glaube, die trauern ihm jetzt in dem Sinne nicht nach, aber ich glaube, dem geht's gut dort. Ja.
Schaust du dir die Bundesliga noch an?
Nicht mehr so jedes Wochenende, jedes Spiel, jede Konferenz und noch Freitag und Sonntag, das nicht. Gladbach verfolge ich schon noch sehr, sehr intensiv, auch weil ich mit Rocco Reitz zum Beispiel sehr, sehr gut befreundet bin und mir seine Spiele gerne anschaue, ihm auch wieder nach davor immer mal Kontakt haben von den Spielen und es mir natürlich mich auch interessiert und ich natürlich hoffe, dass sie die Kurve bekommen, sage ich mal. Und ansonsten, wenn ein Topspiel läuft, wenn die Bayern Dortmund, schaue ich mir natürlich an, aber ich bin jetzt nicht mehr so, dass ich jetzt jedes Spiel, ich verfolge die Tabelle, ich schaue, wie sind die Ergebnisse, wie ist das, aber ja, nicht mehr so intensiv wie früher.
Bist du happy, dass du gegangen bist, dass du Gladbach verlassen hast und dass du nach Saudi-Arabien gegangen bist?
Ja, ich bin auf jeden Fall happy, aber das soll nicht so klingen, dass in Gladbach alles schlecht war oder dass ich wünsche dem Verein auch nur das Beste, wirklich. Aber für mich war es einfach der richtige Zeitpunkt zu gehen und mir geht's besser, auf jeden Fall. Ja.
Super, wenn man das sagen kann. Ich meine, dann ist es doch die richtige Entscheidung. Ja. Nulle, ich habe noch ein paar Business-Fragen, bevor wir dann im zweiten Teil dieses Podcasts natürlich auch noch gerne wissen wollen, was bedeutet eigentlich so ein krasser Move, den du gemacht hast mit deiner Familie? Was bedeutet das eben auch für deine Familie? Aber nochmal so von der Business-Seite. Du hast es gerade schon so gesagt, dass sehr viel investiert wird in Saudi-Arabien, um halt ja den Sport groß zu machen. Und natürlich, es gibt das Bigger Picture, um natürlich Saudi-Arabien langfristig unabhängig vom Öl zu machen, dass man einfach Touristen herzieht, dass man Tech-Companies herzieht, dass man Industrien herzieht. Da gibt es diesen Public Investment Fonds, der verwaltet 925 Milliarden Dollar. Und die sind überall beteiligt. Ich glaube, es gibt fast nichts, wo sie nicht beteiligt sind. Habe gerade noch gelesen, dass sie sogar an SpaceX beteiligt sind. Offenbar gehört ihnen der Flughafen London Heathrow. Es gehört ihnen der Fußballverein Newcastle. Sie haben gerade Electronic Arts für 55 Milliarden Dollar gekauft. Also alle, die irgendwie zocken und an der Playsee hängen und Games machen, das gehört alles dem Fonds. Und die investieren natürlich auch sehr viel in Sport, im sagen Fußball-Weltmeisterschaft 2034 extremst wichtig. Sie investieren in Golf. Es wurde 5 Milliarden wurde in eine Golfliga investiert. Du bist Teil dieses Businesses. Siehst du diesen Fortschritt? Funktioniert das? Ist ein neuer Spirit, den du da auch erlebst in Saudi-Arabien, so businessmäßig?
Also ich merke auf jeden Fall, dass dort richtig was passiert und man merkt, dass, also allein da, wo wir leben, extrem viele Projekte angeschoben werden, dass alles offener, internationaler wird, dass, glaube ich, gerade in Riad auch, meine Frau war auch dort mal auf der Fashion Show in Riad zum Beispiel, so was da so abgeht, also von wie vielen Ländern dort Menschen sind und eben auch Business machen. Dort sind, glaube ich, ganz große Messen auch für verschiedene, in verschiedenen Bereichen. Und du merkst schon, dass natürlich auch viel, viel mehr Menschen mittlerweile nach Saudi-Arabien fliegen, wie das jetzt bestimmt vor 15, 20 Jahren der Fall war, ne? Und das alles trägt natürlich dazu bei, auch der Fußball und natürlich auch die Sehenswürdigkeiten, die gebaut werden, die Zentren, die gebaut werden. Du merkst schon, dass einfach da viel Change gerade ist und großer Aufbruch so. Und ich finde es auch interessant, in so einer Zeit in diesem Land zu sein, wo du merkst, wo so viel neuer Input kommt und wo sich vielleicht auch ältere, bisschen verschlossenere Sachen einfach mal öffnen und du merkst, wie freier auch so das Ganze wird. Und ich finde das schön, zu der Zeit da zu sein. Und ich sehe, dass gerade im Businessbereich, in ja, was auch alles gebaut wird, ist Wahnsinn. Also Projekte, die dann auch sehr gut und schnell umgesetzt werden. So, ja.
Und du warst Nationalspieler, du hast Champions League gespielt. WM 2034 ist das große Ziel für Saudi-Arabien. Was sagst du, ist das Land ready dafür?
Ich bin mir sicher, dass es bis dann absolut ready sein wird. Also es ist, mit Sicherheit wäre es schon möglich, die WM dort auszutragen, aber ich glaube, gewisse Stadien sind noch im Bau und ich glaube, in manchen Städten ist einfach die Infrastruktur, es ist schon alles da und es ist auch alles im Bau, gewisse Sachen, aber das ist halt noch nicht komplett ready. Also bei uns jetzt auch in Alcobar, uns gefällt es dort sehr gut und wir leben direkt am Strand, aber man sieht schon noch viele Projekte, die einfach gerade umgesetzt werden. Und ich weiß aber an Projekten, wo ich da war, wo die noch nicht fertig waren und die jetzt fertig sind, zum Beispiel, dass das big wird. Also dass das, dass die wirklich da richtig was auffahren werden bis zu dieser WM.
Bei Tomorrow gibt es viele Zuhörer und Zuschauer mittlerweile, ja, wir haben wahnsinnig viel Feedback auch auf YouTube, allein im letzten Monat 5,4 Millionen Abrufe nur auf YouTube. Ich nehme an, jetzt gucken auch wieder viele Fußballer zu, viele von deinen alten Kollegen aus der Bundesliga. Was wäre so deine Empfehlung, wenn die jetzt den Podcast bis hierhin gehört haben? Würdest du empfehlen, hey Leute, kommt nach Saudi-Arabien, das ist echt eine Alternative, bevor du in der Bundesliga versauerst oder dahin gehst, wo alle hingehen, Italien, Spanien, England, komm rüber? Oder würdest du sagen, denk zweimal drüber nach?
Also ich will gar nicht sagen, dass, keine Ahnung, dass das Richtige ist für jeden. Ne? Also für mich war das in der Situation genau das Richtige, jetzt diesen Wechsel zu machen. Und für mich ist es, ich fühle mich sehr wohl, meine Familie fühlt sich sehr wohl und der Fußball macht mir großen Spaß. Aber es kommt schon immer auf deine sportliche Situation drauf an und was man auch selber für ein Mensch ist und ob man offen ist auch dafür. Also wir sind natürlich weit weg auch von unseren Eltern zum Beispiel. Es gibt ja welche, die wollen unbedingt nah bei den Eltern sein. Für uns ist es halt normal. Wir sind nach Dortmund gezogen mit 18. Das ist jetzt vielleicht nicht Saudi-Arabien, aber es war für uns auch schon weit weg als von, also München und Dortmund so zum Beispiel. Deswegen, wir sind es gewohnt, sehr früh schon unabhängig zu sein und freuen uns, wenn die Familie zu Besuch kommt, aber leben auch gerne unser Leben. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, kommt alle her. So, es muss schon gut überlegt sein, wie du auch gesagt hast, weil es ein großer Schritt ist. Aber mich haben unheimlich viele Spieler angerufen und kontaktiert, als ich den Wechsel gemacht habe, weil sie eben genau wissen wollten, wie es dort ist, weil ich vielleicht jetzt auch nicht so der typische Wechsel bin, ich gehe dahin, wo es Geld ist oder, also weißt du, ich bin ja doch mit Frau und Kindern und so und da haben sich dann viele vielleicht schon gedacht, boah, okay, wie ist das da wirklich? Und da haben mich viele, viele Spieler kontaktiert, auch mit denen ich nicht, also die jetzt nicht mit mir zusammen gespielt haben oder so, die einfach wissen wollten, wie ist es dort und so, deswegen ja, muss ich trotzdem jeder selber überlegen, aber ich kann nur für mich sagen, es war der richtige Schritt.
Perfekt. Und perfektes Schlusswort für den ersten Teil hier vom Tomorrow Podcast, weil jetzt wollen wir im zweiten Teil natürlich wissen, was bedeutet das eigentlich beruflich, so einen Schritt zu machen, es auch zu wagen, weil das ist ja etwas, was sich viele eben auch nicht trauen. Es gibt so viele, die strugglen, wenn sie einen neuen Job anfangen und alleine mal von Hamburg nach München ziehen. Du hast dich getraut, mit deiner Familie in eine andere Kultur zu gehen und darüber lass uns bitte gleich im zweiten Teil sprechen. Und deshalb erstmal vielen Dank für diese Insights, dass du uns mitgenommen hast in dieses krasse Saudi-Arabien-Business in die ja teuerste Liga der Welt, die wir zurzeit haben. Also vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank hier an das Steigenberger Icon Park Hotel, dass wir hier den Podcast produzieren konnten. An Maxi, der die Videos hier immer macht und Shoutout an die Tomorrow Community. Bitte schreibt in die Kommentare, was sagt ihr zu Jule, was er erlebt hat, was er auch jetzt in seinem neuen Business gerade erlebt. Könnt ihr den Schritt nachvollziehen? Was sagt ihr auch zum Thema Fans, dass die aggressiver werden und was das eben auch für einen Impact für Spieler hat, schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns morgen wieder bei Tomorrow, bei dem zweiten Teil, wenn es um die persönliche Seite von Jule geht, mit diesem krassen Jobwechsel, mit diesem krassen Jobmove. Morgen 18 Uhr bei YouTube.
Tomorrow, der Business und Lifestyle Podcast, wird präsentiert von Cupra und dem Cupra Tavascan. Dieser Podcast wird produziert von Tomorrow. Executive Producer Lukas Weidauer. Head of Video and Production Maxi Steiner. Head of Operations Oscar Rovecchio. Und die Audience, die beste der Welt, die Tomorrow Community. Shoutout an alle da draußen. Wir sehen uns nächste Woche bei Tomorrow.